Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hey Josef, schön dich zu sehen.
Hey Lynn, schön dich zu sehen. Und wie läuft's so bei dir?
Läuft gut, würde ich sagen.
Läuft gut. Wir machen heute mal eine ganz freie, wilde Folge sozusagen. Lassen alle Kategorien weg, bis auf eine. Fällt mir gerade ein, wir machen am Ende noch ein kleines Gedenken. Da muss ich dann mal kurz gucken, dass ich das noch zusammensammle, aber das ist egal. Wir wollen nämlich heute über zerbrochenes Feuer sprechen, Lynn. Hast du davon schon mal was gehört?
Das ist mir durchaus bekannt.
Ja?
Ja.
Ist so ein Buch, das erscheint jetzt bald.
Ja.
Kannst du uns was zur Autorin sagen? So?
Das ist wirklich, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht. Also, fangen wir vielleicht von vorne an. Gestern ist mein Buch erschienen.
Gestern, wenn diese Folge rauskommt, genau. Ist dein Buch erschienen. Okay.
Zerbrochenes Feuer, Vulkane und das Ende der Welt. Und die Autorin kenne ich sehr gut.
Ja.
Das bin nämlich ich selbst.
Und wie ist sie so?
Die Autorin ist fantastisch.
Ja.
Ich mag
fantastisch,
die total.
Okay.
Ja.
Ja, da kann ich zustimmen.
Ich arbeite öfter mal mit der zusammen. Ich kann mich nicht beschweren.
Immer zuversichtlich gewesen, oder?
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, dass wir dein erstes Buch auch besprochen haben und da hattest du es in sozusagen Textform ausgedruckt da, also als es ganz, ganz frisch war.
Ja, ja.
Du hast es nämlich an dem Tag, als du es gekriegt hast, haben wir eine Podcastaufnahme gemacht, zufällig, und dann hast du es mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, das war im Institut und du hast es rausgezogen und hast gesagt, guck mal hier, so jetzt sind die ersten gerade angekommen, ne? Und das war Abraum Schilfern beim Trottoir Noir Verlag und jetzt kommt eben Zerbrochenes Feuer über die Vulkane in der Reihe Naturkunden bei Matthes und Seitz. Und genau, also das war sozusagen so meine erste Assoziation.
Das ist 3 Jahre her, ist unglaublich, dass du dich daran erinnerst.
Nein, das schon, aber das Interessante daran ist ja auch irgendwie, wie lange wir jetzt diesen Podcast machen, weil das Ding ist, Abraum Schilfern hast du geschrieben in der Zeit, als wir den noch nicht gemacht haben und deswegen war das für mich so, ich glaube, ich hatte dann schon eine vorherige Version zwar gelesen, aber ich hatte sonst keine Ahnung, wie der Entstehungsprozess war oder sonst was. Bei dem Buch wiederum, Zerbrochenes Feuer, das ist ja quasi komplett parallel oder fast komplett parallel zu unserem Podcast entstanden. Das heißt, ich habe immer mal wieder mitgekriegt, wie du so dran arbeitest, wie du mit einzelnen Kapiteln kämpfst, wie dir manche Sachen recherchemäßig quasi leichter gefallen sind als andere, weil es so schwierig ist. Und deswegen habe ich total Lust, jetzt darüber zu reden. Und vielleicht geben wir trotzdem eine kleine Übersicht mal, um was es da so, was es da so geht. Wie würdest du das selber beschreiben, quasi, was das Thema ist oder wie du es aufgebaut hast?
Also eigentlich ist es eine Reise, für die ich keinen Fuß vor die Tür gesetzt habe, was aber nicht, also zunächst nur der Pandemie geschuldet gewesen ist, aber dann zum Prinzip des Buches wurde. Das heißt, wir reisen in Büchern und berichten unter die Erde und zu den verschiedensten Vulkanen der Welt. Und was die eigentlich mit den Menschen und den Kulturen und vor allem auch mit der Literatur und dem Erzählen und mit dem Tod oft zu tun haben.
Kannst du dich noch erinnern, wie es dazu kam sozusagen, also zu diesem Buch und zu diesem Projekt?
Ich weiß es ganz genau, weil es ein ziemlich schöner Prozess war im Nachhinein. Es war nämlich so, dass ich 2019 für Abraum Schilfern im Entstehen ein Stipendium von Matthes und Seitz bekommen habe. Und zwar im Rahmen vom Deutschen Preis für Nature Writing, der damals, glaube ich, zum ersten oder zweiten Mal ausgelobt worden ist. Und bei diesem Stipendium habe ich dieses Buch wesentlich weitergearbeitet und habe das dann Matthes und Seitz angeboten, aber es hat nicht mehr gepasst. Also das heißt, Abraum Schilfern ist dort nicht gelandet, aber Maike Rötzer hat damals zu mir gesagt, ich solle mich unbedingt mit dem nächsten Projekt melden und ich weiß noch, wie ich damals dachte, ich will das auch, aber ich will jetzt nicht wieder 2-3 Jahre an einem Buch arbeiten und dann ist es fertig und passt dann doch nicht so gut.
Ja.
Deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe folgende Ideen, ich schreibe jetzt einfach mal 30 Seiten und dann gucken wir direkt weiter. Und hatte eben die Idee der Naturkatastrophen für die Naturkundenreihe, die ich sehr liebe und wo die Naturkatastrophen eindeutig fehlen. Und dann habe ich mit den Vulkanen angefangen Und dann ging das relativ schnell, und zwar insofern, als dass die ersten 30 Seiten nicht zu gebrauchen waren, die ich da eingereicht habe, und ich dann in enger Absprache mit dem Verlag überlegt habe, wie so ein Buch aussehen kann. Und dann habe ich das weiterentwickelt, und so war ich dann eigentlich mittendrin in der Arbeit am Buch schon.
Aber das heißt, Naturkatastrophen, haben da die Vulkane auch schon die Rolle gespielt, oder war das sozusagen weitergefächert?
Nee, meine Idee war von Anfang an einfach ganz viele Bücher zu schreiben, also Vulkane, Erdbeben, Sturmfluten, Tornados. Also ich habe jetzt auch einiges vor mir, was ich gerne noch machen würde. Man muss vielleicht noch dazu sagen, von diesem Stipendium, das war 2019, bis zum Fertigstellen von Abraum Schilfern 2020, sind dann nochmal 2 Jahre vergangen, bis Abraum Schilfern 22 erschienen ist. Und dann ja nochmal 3 Jahre jetzt zur Veröffentlichung des Vulkanbuchs. Also der Weg zum Verlag, das hat schon Jahre gedauert. Oder diese Verhandlungen, wie kann das passieren, dieser Austausch. Also das ging jetzt nicht wahnsinnig schnell. Da musste ich schon einen langen Atem haben.
Und vielleicht können wir das ganz gut als Aufhänger nehmen, diese 2 Bücher. Weil das eine Buch, Abraum Schilfern, spielt in der, ja, mehr oder weniger eine Landschaft, die du seit deiner Kindheit kennst. Das ist extrem daraus geschrieben. Da hast du zwar auch recherchiert und dann ja auch verschiedene Zeiten und so reingebracht, aber im Prinzip ist es ja aus eigener Anschauung dir bekannt. Und du schreibst über eine Landschaft, und Nature Writing hattest du beschrieben. Und das spielt aber, würde ich sagen, auf jeden Fall in beiden Büchern eine große Rolle. Also es ist jetzt nicht so, nur weil du zu Hause geblieben bist und in Büchern quasi reist, dass man keine Eindrücke von der Natur kriegt oder sowas. Überhaupt gar nicht. Und deswegen, wie war das für dich so von der Herangehensweise, nachdem du Abraum Schilfern geschrieben hattest und sozusagen die Landschaft dir angucken konntest? Du hast ja auch, bist ja damals auch immer mal wieder hingegangen, ne? Und hast dir angeguckt, okay, wie ist das da zu stehen? Wie ist das, wie sind die Bäume und so weiter? Und jetzt Natur immer wieder zu beschreiben, die du nicht selber angucken konntest.
Ja, das
oder
ganz,
angucken vielleicht noch am ehesten, aber
ja, ganz,
spüren, schmecken, testen.
Ganz interessant eigentlich, weil ich meine, das war die Zeit der Pandemie, und ich hatte ja keine Ahnung, wie lang dieser Zustand anhält. Das heißt, irgendwie war klar, das Buch muss auch so funktionieren. Also wenn wir jetzt 3, 4, 5 Jahre Pandemie hätten, dann will ich ja trotzdem dieses Buch machen.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, okay, dann die Begeisterung ist meine Begeisterung ist das Lesen. Dann wird es ein Buch eigentlich auch über das Lesen.
Mhm.
Also habe ich recherchiert und viele Bücher angeguckt und bin mit diesen Büchern quasi auf die Reise gegangen. Und am Ende des Tages, muss ich sagen, hat das auch für mich wahnsinnig gut funktioniert, weil während die Pandemie aus vielen Gründen eine riesige Herausforderung war für unsere Gesellschaft und auch für diese Individuen, die darunter so gelitten haben und die krank geworden sind, war es für mich eine relativ entspannte Zeit. Ich war am Ende meines Studiums, ich hatte noch keinen richtigen Job, ich war schwanger und ich war einfach die ganze Zeit zu Hause. Ich muss im Nachgang echt sagen, das hat mir total gut getan, ohne dass ich damit irgendwas anderes unter den Teppich kehren will, was im Zuge der Pandemie so vorgefallen ist und was das mit uns gemacht hat. In dem Moment ging das gut zusammen, und ich habe dann auch während meiner Recherche mich immer mehr mit den Vulkanen befasst und gemerkt, oh Gott, selbst wenn ich könnte, würde ich nicht hinfahren. Das ist ja furchtbar. Ich habe so eine richtige Angst entwickelt.
Vor dem Vulkan.
Genau, und der dritte Aspekt, der vielleicht wichtig ist dazu, ist, dass das Buch aus einem Impuls heraus auch entstanden ist, dass mir das Klima und der Klimawandel extreme Angst gemacht haben. Und dann hat sich während der Pandemie ja vieles so ein bisschen erholt, also während den Lockdowns, und gleichzeitig war trotzdem klar, wie schlimm der Zustand eigentlich ist. Und ich habe aber auch so einen Überdruss gespürt und wollte dann nicht mehr so richtig, das war dann schon nach den Lockdowns zum Ende hin, dass ich dieses Gefühl hatte, ich will eigentlich nicht mehr, ich will mich damit nicht beschäftigen, es macht mir Angst. Ich hatte dann das Kind auf die Welt gebracht und mir ist klar geworden, wie schlimm das alles ist, dass es nicht mehr nur auch mich jetzt ganz selbst betrifft. Und mein Impuls war dann sozusagen, okay, ich tauche jetzt ab. Ich bin jetzt weg, ich will jetzt unter die Erde, ich will davon alles nichts mehr hören. Und dann war das natürlich der Rahmen plötzlich für dieses Buch, ne? Dass dieser Wunsch nach Stillstand und nach Ruhe vor diesem ganzen Klimaveränderung, die ich als sehr rasant wahrnehme, hin zu den Vulkanen, die ja die eigentlichen, ja, Zeitalter der Erde bestimmen und so ein bisschen den die Lebensspanne der Erde so ein bisschen besser fassen können, als unsere Lebensspannen das können. Und so führte dann eins zum anderen.
Das heißt, dadurch kamen sozusagen die Vulkane als Naturkatastrophen und haben die sich nach vorne geschoben für dich, dass du darüber schreiben wolltest.
Ja, und die haben für mich auch eine Form bekommen. Also genau, ich hatte ich glaube, das war auch die Zeit, wo ich im Herzen des Infernos von Werner Herzog geguckt habe und die Katja und Maurice Kraft, dieses Vulkanologenpärchen, so einen Hype gekriegt hat. Mhm. Die kommen nicht vor im Buch. Ich habe mich so ein bisschen dagegen gewehrt. Ich liebe die total und diesen Film liebe ich auch, aber ich wollte jetzt irgendwie nicht...
Nicht das nochmal erzählen, ja, was es da schon im Film gab und über die gibt es ja auch schon einiges.
Genau,
ne?
Es gibt darüber viel.
Damit sind wir mitten in der Struktur des Buches, weil du hast ja pro Vulkan quasi ein Kapitel. Wie viel sind es am Ende eigentlich geworden?
Ich habe 9 geschrieben und 6 haben es ins Buch geschafft.
Und 6 haben es ins Buch geschafft. Und da ist ja die Frage, wie hast du diese Vulkane ausgesucht am Ende?
Ich wollte vor allem keine bekannten Vulkanausbrüche haben. Mhm. Ich hatte, glaube ich...
Du hast zum Beispiel nicht den Ätna drin, ne?
Nee, den Ätna
also der
ich
ja zum Beispiel ein sehr berühmter Vulkan ist, weil halt Pompeji und diese ganze Geschichte irgendwie...
Das ist aber
der ist auch
Vesuv
immer
gewesen.
Okay, gut. Aber der ist auch sehr berühmt.
Ja,
also
der
ich
Vesuv
nicht
ist auch
dieses,
drin, lustigerweise.
Aber als Einzelner?
Nein, der Vesuv ist sozusagen drin als das, was man für... Ja, so für das Sichtbare gefährlicher halten könnte, aber direkt nebenan liegen ja die phrygräischen Felder, die brennenden Felder in Italien.
Ja.
Die sind die eigentliche Gefahr. Mhm. Das ist ein Supervulkan. Zu denen komme ich am Ende. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich jedes Superlativ vermeiden. Also ich habe mir auch den Tambora nicht angeguckt. Ne? Der haben wir schon öfter drüber geredet, dass da auch unter anderem Mary Shelley dann Frankenstein geschrieben hat im Jahr nach diesem Ausbruch. Mhm. Und ich habe mir eigentlich Vulkane ausgesucht, die schon auch verheerende Ausbrüche hatten und haben können. Aber mir ging es dann um andere Aspekte dabei.
Ja. Und aber wie bist du dann sozusagen, wie hast du einfach mal gesammelt?
Ja, es gibt
also so, oder wie bist du zu denen gekommen? Weil es gibt ja wirklich viele,
ja.
Ne?
Es ist alles voller Vulkane und wenn keine da sind, dann waren mal welche da. Ja. So kann man es ungefähr zusammenfassen. Ich hatte klassischer Fall von ganz, ganz viel Material und immer weiter ausdünnen. Und wie habe ich das gemacht? Naja, es gibt viele tolle Vulkane, zu denen ich aber nach vielen Materialgrabungen noch nicht das gefunden hatte, was mich dann so an den Haken kriegt. Ich wollte immer zu den Vulkanen, die ich dann am Ende angeguckt habe, was finden, was mich nicht mehr loslässt. Und das ist mir bei den 6 auf jeden Fall gelungen. Und ich habe es so gemacht, dass ich auch geschaut habe, wo war ich denn auf der Welt jetzt schon mit den ersten Kapiteln? Wo war ich jetzt noch nicht? Also ich wollte auch nicht, dass alles jetzt am Pazifischen Feuerring spielt, wo sehr, sehr viele Vulkane sitzen. Oder dass ich 2 Vulkane in der gleichen Gegend habe. Ich habe das einfach gebraucht, um für mich so eine Struktur zu bauen, weil ich könnte jetzt noch wahrscheinlich 2 weitere Bücher schreiben und würde immer noch Material finden.
Ja, voll, weil die Auswahl ist ja schon sehr individuell zusammengestellt einfach, ne?
Genau.
Und die Grund, ich meine, ich habe das Buch ja gelesen, die Grundidee ist ja, dass es irgendwie zu jedem schon so eine, wie würdest du das beschreiben, so eine Grundgeschichte gibt oder sowas? Also die ist jedes Mal anders, aber es gibt schon so eine Story quasi zu jedem Vulkan, die uns in dem Kapitel dann erzählt wird. Das ist nicht so, dass du einfach sagst, okay, da ist der entstanden, dann ist der so und so hat er sich entwickelt, so und so sieht er heute aus.
Genau,
das ist jetzt
so
nicht
ist
so
das
eine,
Buch nicht.
Das ist nicht ein Abriss.
Ja, weil ich bin ja keine Geologin, ich bin keine Vulkanologin und ich habe einfach eine Faszination und ich habe eine große Neugier und das habe ich versucht da reinzupacken und ich habe immer auch Rücksprache gehalten, zum Beispiel mit einem Professor aus Freiberg, der in dem Bereich sehr umtriebig ist und habe manchmal E-Mails geschrieben und meine, sie kennen mich nicht, aber ich schreibe ein Buch. Können Sie mal ganz kurz sagen, ob ich das hier richtig verstehe? Zum Beispiel, das war ganz interessant, es gibt einen, ich wollte halt zum Beispiel wissen, ob eigentlich jetzt die Dinosaurier tatsächlich ausgestorben sind wegen eines Vulkanausbruchs oder wegen eines Einschlags von einem Asteroid
Meteorit,
ich weiß es nicht. Und das Ding ist, als Laie gucke ich quasi, ne, was im Internet steht und sehe dann und recherchiere so ein bisschen und da steht dann, das eine ist vor, ich sag jetzt mal, 350 Millionen Jahren und das andere vor 300 Millionen Jahren passiert. Und dann weiß ich eben nicht, das klingt jetzt nicht so lang, wir reden von Jahrmillionen, hängt das noch zusammen? Und das hat mir dann total oft geholfen, da so eine Einschätzung zu bekommen von so Fachleuten. So, nein, es sind da trotzdem 50 Millionen Jahre dazwischen. Das ist dann trotzdem zu viel, so um das miteinander in Verbindung zu bringen. Und das ist jetzt so ein Beispiel dafür, dass eben dieses Buch tatsächlich mir sehr viel abverlangt hat, weil ich eben nicht vom Fach bin. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig für das Buch, weil ich halt keinen Fachtext schreiben wollte. Und die Geschichten, die habe ich rausgesucht, indem ich halt, also du musst dir das so vorstellen, als hätte ich so eine Kiste mit so Wollresten und ich suche den einen roten Faden. Hm. Und das ist bei jedem Vulkan so gewesen. Also ich habe gesagt, okay, den könnte ich mir mal anschauen, der ist jetzt nicht zu Tode bekannt.
Ja.
Und vielleicht finde ich da was Interessantes. Und dann habe ich die große Kiste aufgemacht zum Vulkan und habe so lange gesucht, bis ich einen Aspekt daran gefunden habe, der mich interessiert und der irgendwas in mir auslöst, weil es sind ja sehr persönliche Essays, sehr persönliche Texte. Das heißt, ich würde sagen, es ist mein persönlichstes Buch auch und es steckt ganz viel von mir drin und wie ich auf die Welt schaue. Und das geht natürlich nicht, wenn ich Sachen habe, die mich da überhaupt nicht berühren, zu denen ich mich nicht in Beziehung setzen kann.
Ja, kannst du den Aspekt mal ganz kurz nochmal ausführen ein bisschen, weil man ja denken würde irgendwie, also ich kenne die Naturkundenreihe auch tatsächlich nicht so gut, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Büchern ist, aber man würde ja trotzdem denken, auch wenn du jetzt nicht Geologin bist, dass es halt um diese Vulkane geht und so und dass es Nature Writing irgendwie hat auch, finde ich, so ein bisschen so dieses Gefühl von erstmal nach außen, man guckt mal auf die Umwelt, die sich richtig an. Inwiefern spielt das Persönliche im Buch eine Rolle?
Ja, ich kann das vielleicht mal an einem Kapitel beispielhaft machen. Ich hatte mich mit Jan Rönert getroffen. Das ist ein Autor aus Leipzig, der übrigens in der Naturkundenreihe auch ein Buch hat über den Karst, also so eine Gesteinsform. Und da eben so klassische, also viel klassisch mit diesen Spaziergängen und diesen Wanderungen durch den Karst arbeitet. Und wir kennen uns ganz gut, haben uns mal wieder auf einen Kaffee getroffen. Und ich hatte von den Vulkanen erzählt und er meinte dann, kennst du eigentlich Greg Arnold? Das ist ein amerikanischer Dichter, der ist auf einem Vulkan, auf einem japanischen Vulkan, auf einer Insel verschollen. Ich habe den mal übersetzt, als er noch gelebt hat. Und ich war natürlich komplett von den Socken, weil das ist ja in dem Moment ein absolutes Geschenk. Das kannst du nicht googeln, das findest du nicht raus, ja, wenn du das nicht irgendwo wie erfährst. Und nun sind SchriftstellerInnen jetzt auch nicht die allerberühmtesten. Und vor allem, ne, weiß nicht,
wie vor allem nicht die, die auf unbekannten Vulkanen rumkraxeln.
Ja, genau. Und dann habe ich mich mit diesem Autor beschäftigt und habe online sein Reisetagebuch gefunden, was es noch gibt. Und habe den Suchbericht gefunden, den es online zu finden gibt. Und habe ein Gedichtband gefunden, den seine Frau nach seinem Verschwinden geschrieben hat. Das war alles 2013 ungefähr und der Mann ist bis heute nicht aufgetaucht und die Insel ist 49 Quadratkilometer groß. Also viele Möglichkeiten gibt es nicht und diese besteht eben aus einem Vulkan. Und dann war eben klar, dass dieser Vulkan eine Rolle spielt, weil Greg Arnold jemand ist, der Gedichte über Vulkane schreiben wollte. Und dieses Reisetagebuch hat mich extrem emotionalisiert und ich wollte sozusagen hinter diese Emotion gucken und ich wollte versuchen, diesem Menschen näher zu kommen und ich wollte ausleuchten, wie viel Grenzen ich eigentlich übertrete, wenn ich eine mir völlig fremde Person im Nachhinein aus dem Internet ausgrabe und der so nachstelle. Also auch das habe ich versucht, kritisch zu hinterfragen. Aber das ist, glaube ich, auch mein Lieblingskapitel. Und das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, warum es so ein persönliches Buch ist.
Mhm. Weil, wie du ja auch schon gesagt hast, jedes Kapitel quasi was mit dir machen musste, ne? Also genau. So jeder Vulkan für sich. Wenn wir gerade da sind, dann lass uns mal kurz über die Quellen sprechen. Du hast ja gesagt, du konntest nicht weg. Was hattest du denn alles so an Material?
Zum Beispiel gibt es ein Kapitel über einen Vulkan in der Antarktis. Denn mich hat total überrascht, dass die größte Vulkankette der Erde oder die zweitgrößte in der Arktis ist. Was man ja eigentlich jetzt erstmal so nicht vermutet intuitiv. Da kommen wir auch wieder zum Klimawandel. Wenn das Eis dort schmilzt, dann werden die Vulkane aktiver, weil diese Eisdecken verschwinden. Mhm. Und mehr Vulkanausbrüche bedeutet halt auch wieder mehr Eis, das durch die Hitze schmilzt. Also es ist so eine Kette, die in Gang gesetzt wird. Und ich habe ja so ein großes Faible für so Entdeckungsreisen mit Schiffen. Und habe mich dafür schon immer interessiert. Und als ich dann halt mitbekommen habe, dass dieser Vulkan in der Antarktis, dieser eine Ziel und auch Inhalt mehrerer Forschungsexpeditionen zum Südpol gewesen ist, habe ich mich da so reingestürzt und habe alte Expeditionstagebücher, die alle zum Beispiel im Internet archiviert gelegt sind, habe mir die angeschaut. Es gibt die auch oft in Übersetzung, aber sie sind meistens nur in Auszügen übersetzt. Ich hatte dann ein ganz tolles Tagebuch, Aufzeichnungen von der Expedition des Schiffes Nimrod unter Ernest Shackleton, der sich auch selbst so ein bisschen als Schriftsteller verstanden hat. Das war einer der wenigen, der keinen Ghostwriter beauftragt hat, seine Reiseberichte zu schreiben, zum Beispiel im Gegensatz zu James Cook oder so. Der hat das selber gemacht und es ist fantastisch. Und die hatten auch so Biologen und so dabei und Geologen und die haben dann so Wolkenformationen zum Beispiel über Monate hinweg kategorisiert. Und dann sind da so Wolkenabbildungen und neue Begriffe, die dafür erfunden werden. Also es ist extrem reichhaltig und poetisch, auch wenn es einen total wissenschaftlichen Anspruch hat. Und diese ganzen Sachen, zum Beispiel über die Wolken und die Form des Dampfes, die sind alle in den deutschen Ausgaben natürlich rausgekürzt, weil da wollen die Leute wissen, voll, was mit diesem Schiff ist. Ja. Das heißt, ich habe mir oft dann die Originale angeschaut und das hat natürlich auch wieder immer viel Zeit gekostet, weil manche Sachen sind dann vielleicht noch auf Englisch. Es gab aber auch ein Kapitel, wo ich mit indonesischen Quellen gearbeitet habe und da wird es wirklich kompliziert. Und deswegen war ich eben darauf angewiesen, sozusagen in Büchern, die es gab, nach den Quellen zu schauen, um auf Quellen zu kommen, die ich selber nicht finde im Internet und mir dann viele Sachen auch zum Beispiel, das ist ein Glück mit der Digitalisierung, ich habe mir weltweit Zugänge zu den Bibliotheken geholt, die so Internetbibliotheken von so Universitäten und so. Das ist ja zum Glück alles gut vernetzt. Wenn man selber auch Teil einer Universität ist, kommt man da ganz gut ran. Und habe dann eben auch manchmal ein bisschen Geld in die Hand genommen, um mir Sachen runterzuladen, die dort eben archiviert worden sind. Und dann hatte ich halt einige Wälzer auf meinem Computer, die ich, ne, so mit, man kennt das, so Scans von so zerfallendem Papier jetzt mal überspitzt gesagt, die ich mir dann reingezogen habe.
Irgendwie interessant, oder? Dass es ein absolutes, also ein Buch ist, was total ins Nature Writing irgendwie reinfällt, mit den ganzen Geschichten und so. Und was aber quasi zu großen Teilen sich Recherche im Internet verdankt. Also
ja,
ne, wie sich das auch nicht unbedingt widerspricht. Ne? Das weitet, finde ich, auch zumindest für mich so ein bisschen diesen Blick auf Nature Writing oder so, dass es eben nicht nur darum geht, einer geht jetzt raus, sagt, ich wandere jetzt diesen Pfad lang. Wir haben ja über solche Bücher schon geredet und letztlich ist ja auch bei Abraham Schilfern so dieses, ich gucke mir diese Natur wirklich selber an und beschreibe jetzt halt direkt, was mir da begegnet.
Das ist aber auch ein wichtiger Punkt, weil das ist vielleicht für Außenstehende auch nochmal wichtig zu definieren, denn das eigentliche Nature Writing kommt ja aus dem Angloamerikanischen und da ist es erstaunlicherweise schon wirklich wichtig, dass du rausgehst und dir das anguckst. Das heißt, in so einem strengen Verständnis würde mein Buch da nicht dazu fallen. Da fallen dann aber auch Gedichte nicht drunter, weil auch im angloamerikanischen Nature Writing Verständnis das einen ganz wichtigen Punkt ausmacht, dass das Prosa ist. Du gehst ins Feld und schreibst, was du siehst und du darfst dir auch nichts vorstellen oder ausmalen. Es geht um die Realität. Das kann man total diskutieren, auch anhand wichtiger Bücher. Das würde hier jetzt komplett zu weit führen, aber unter dem Aspekt darf man, glaube ich, kein klassisches Nature Writing erwarten. Es gibt jetzt irgendwie so eine Formulierung New Nature Writing. Vielleicht kann man das darunter fassen, da habe ich keine Ahnung.
Naja, oder man kann es ja auch so, aber es erscheint halt in der Reihe Naturkunden.
Genau.
Ne? Es geht um natürliche Phänomene irgendwie ja trotzdem auch. Und da, also es ist ja einfach so, dass man in diese Landschaft eintaucht, wenn man das liest. Also ne, du hast ja diese Landschaften beschrieben, du hast teilweise natürlich, erwähnst du auch, dass du dich auf diesen oder jenen beziehst oder beschreibst, wie die das sehen, aber trotzdem denkst du dich ja quasi in die Landschaft rein. Und ist das irgendwie ein anderer Vorgang, als wenn du dich in, und vielleicht auch was dir leichter oder schwerer fällt, als wenn du dich in Figuren reindenkst?
Nee, im Gegenteil. Also Figuren finde ich eigentlich, mag ich nicht so.
Ja. Ehrlich gesagt habe ich ja damit schon ein bisschen gerechnet. Aber das finde ich bei dir ehrlich gesagt ein bisschen faszinierend, weil ich finde, dieses sich in so eine komplette Landschaft so wirklich reindenken, dass man wirklich nicht einfach nur beschreibt, was man sieht. Also weißt du, was ich meine? Sondern so dieses, ja, dieses sich auch reinfühlen in irgendwie eine Landschaft, ist, finde ich, was dir bei dem Vulkanbuch halt extrem gut gelungen ist. Und was ich umso erstaunlicher finde, wenn man bedenkt, dass du halt zu Hause in deiner Wohnung sitzt und die Dings.
Was auch lustig ist, ich habe ja auch vorher keine Vulkane besucht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich schon immer so ein Interesse daran habe. Und ich war aber mittlerweile auf zwei In zwei vulkanischen Landschaften. Mhm. Und zwar bin ich nach dem Fertigstellen des Buches durch Zufall eingeladen worden nach Fuerteventura, also eine vulkanische Insel. So wunderschön, karg, da ist nichts, das ist wirklich traumhaft. Und ich war in der Vulkaneifel. Also du siehst, ich bin mir schon treu geblieben, aktive Vulkane, ich weiß echt nicht. Also es macht mir wirklich Angst, weil es trotz aller Vorhersagen total schlecht berechenbar ist, was da los ist. Aber auch die erloschenen, die Reste, die abgetragenen Vulkane, die noch übrig sind, die Vulkanstümpfe, die können auch sehr schön sein.
Waren beide Besuche dann danach oder das eine noch währenddessen? Beide danach.
Ja.
Du wolltest dich nicht mit der, aber hat Natur, also sozusagen Kontakt mit Natur, auch wenn es nicht Vulkannatur ist, hat das irgendwie beim Schreiben eine Rolle gespielt oder waren dieses Vulkanschreiben wirklich quasi immer total im Schreibzimmer und?
Ja, also, schon. Also grundsätzlich spielt natürlich das Rausgehen und sich in so ein, also Natur ist jetzt der schwierige Begriff, aber rausgehen und
mich
mit so natürlichen Phänomenen beschäftigen, spielt schon im Alltag für mich grundsätzlich eine große Rolle. Aber ich merke, dass ich eben auch total gut da drin bin, einfach nur zu Hause zu sein. Und für mich ist rein theoretisch auch eine Naturbegegnung, wenn ich irgendwie zwei Fenster auf habe und ich bin zu Hause und ich spüre die ganze Zeit die Windbewegung durch diese geöffneten Fenster oder ich höre die Schwalben, die im Sommer oben bei uns um die Häuserwände schießen oder blicke direkt übrigens in unseren Hof in die Krone einer Kastanie, wo wahnsinnig viele Vögel unterwegs sind. Also ich muss auch das Haus jetzt nicht verlassen. Ich beobachte auch viele Wolken. Nehme dafür sehr viel Zeit, Wolken zu beobachten tagsüber. Also ich hatte schon die ganze Zeit immer dieses, was man fürs Nature Writing rein theoretisch ganz gut gebrauchen kann. Hatte aber für das Buch konkret das eben nicht, auch während des Schreibens nicht. Und es gibt übrigens einen Vulkan noch Überrest, der auch ganz wichtig ist und auf dem wir uns auch jetzt gerade eigentlich noch befinden müssten. Denn der Rochlitzer Supervulkan, Rochlitz ist 50 Kilometer von hier. Ich glaube, der ist vor 300.000 Jahren irgendwie das letzte Mal ausgebrochen. Da war ganz Europa von Spalteneruptionen zerschnitten und die ganze Landschaft stand in Flammen. Also so jetzt kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Und da flossen eben auch die magmatischen Ströme, als sie dann an die Oberfläche als Lava austraten, eben bis Leipzig. Also bis das, was heute Leipzig ist. Und dieser rote Porphyr, dieser Rochlitzer Porphyr, der kommt da eben aus diesen vulkanischen Überresten noch und den findet man als Baumaterial zum Beispiel auf dem Augustusplatz hier. Also die Vulkane sind einfach wirklich überall.
Es hat mich tatsächlich so ein bisschen erinnert an die Geschichte, die Maggie Nelson mal über Pluets erzählt hat. Du kennst das Buch, ne?
Ja.
Sie schreibt da ja, also sie hat über die Farbe Blau ein Buch geschrieben mit ganz vielen kleinen Fragmenten. So. Und sie hat erzählt, dass sie da, als sie einmal angefangen hatte, quasi sie vor Blau gar nicht mehr sich retten konnte. Ständig kamen irgendwelche Freunde und haben gemeint, guck mal hier, dieses Kleid ist auch blau und guck mal, da hat mal jemand was einen schlauen Satz über Blau gesagt und sowas. Ne? Und ich musste so ein bisschen dran denken, weil ich hatte das Gefühl, um dich rum setzt so ein ähnlicher Prozess ein. Du hast ja schon gesagt, du hattest verschiedene Leute, mit denen du geschrieben hast, Leute, die dir was eine Geschichte gegeben haben, wie Jan Rönert in dem einen Beispiel. Es war ja auch so, dass Vulkane dann eine lange Zeit eine große Rolle für dich gespielt haben. Und mir ist einfach aufgefallen, weil man dann ja automatisch auch den Sucher so anstellt und immer dann guckt, okay, wenn es irgendwas gibt, dann sage ich es ihr halt. Das ist wirklich viel, also dass Vulkane wirklich eine große Rolle spielen in allen möglichen Bereichen. Also so, dass du regelmäßig irgendwas über Vulkane liest oder dass auch bei der Forschung, du hattest ja vorhin die Erde erwähnt, darüber, wie sozusagen so sich Ablagerung oder so, dass da auch Vulkane eine Rolle spielen. Und jetzt kommt eine große Journalistenfrage. Was hast du denn über Vulkane gelernt beim Schreiben dieses Buches?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht kurz noch einen Schritt zurück, weil du, wie du gesagt hast, also ich habe ja wirklich von überall dann so Nachrichten bekommen. Meine Schwester zum Beispiel war dann in Island aus beruflichen Gründen und hat mir so einen Bimsstein mitgebracht. Island ist ja, also nach Island würde ich ja tatsächlich. Wenn, also weil das ist ja auch sehr aktiv, aber irgendwie ist das so ein Sehnsuchtsort von mir.
Viel Natur und wenig Menschen.
Ja,
da ist alles da.
Aber Genau, ich erinnere mich, dass ich mit der Autorin Berit Glanz mal gesprochen habe, die ja auf Island lebt. Und meine Oma hat mir dauernd von Arte so Links geschickt, weil irgendwas über Vulkane lief. Also es war da wirklich irgendwann auch so lustig, dass sie mich so überall bestürmten. Und es gab dann irgendwann so dieses Phänomen, dass wenn ich Lesereisen oder Moderationssachen hatte für mein anderes Buch oder eben mit anderen Autorinnen und ich so im Hotel eincheckte, dass ich immer erstmal den Fernseher anmachte und wirklich immer fand sich irgendwo eine Sendung, die gerade lief, die was mit Vulkanen zu tun hatte. Also es war einfach omnipräsent. Und deswegen ist die Frage, was ich eigentlich jetzt gelernt habe, voll gut, aber ich weiß gar nicht, wie ich die beantworten soll. Ich glaube, ich habe vieles gelernt. Also einmal habe ich, glaube ich, diese 6 Vulkane, die ich da drin habe. Ich glaube, die habe ich wirklich gut kennengelernt. Ich will aber das mit Einschränkung sagen, weil gerade zum Beispiel ein Vulkan, den ich betrachtet habe auf Java in Indonesien, das ist ein Vulkan, mit dem die Menschen, die dort leben, extrem eng verbunden sind. Und auch wenn ich das Gefühl habe, jetzt sehr viel darüber zu wissen, möchte ich mich da ganz klar von distanzieren, weil ich gelernt habe, wie eng die Verbindung von Mensch und Berg sein kann. Und diese Verbindung habe ich natürlich nicht zu keinem einzigen Vulkan. Das ist einfach so. Die Verbindung habe ich vielleicht tatsächlich dann zum Thüringer Wald, weil ich dort groß geworden bin. Aber das muss man schon ganz klar sagen. Ich fest davon ausgehe, dass die Landschaften, die uns umgeben, einfach einen wahnsinnigen Einfluss auf uns haben. Und jetzt zu sagen, oh, ich habe quasi gelebt dort, während ich recherchiert habe, das würde all das und all die Leute, die da tatsächlich leben, irgendwie, es wäre merkwürdig. Also so ist es natürlich nicht. Ich habe sehr viel übers Schreiben gelernt, finde ich. Das war ein ganz erstaunlicher Recherche- und Schreibprozess, auch wirklich ganz praktische Sachen, ja. Also wenn man zitiert und wenn man wissenschaftlich trotzdem auch arbeitet, dann muss alles sitzen. Da kann man dann nicht irgendwie rumschludern. Das war teilweise sehr mühsam, weil ich ganze Bücher nochmal lesen musste, weil ich das Zitat einfach nicht mehr gefunden habe, weil ich ja meistens auf Deutsch zitiert habe aus eigener Übersetzung und dann das englische Original irgendwie wiederfinden musste. Es war manchmal wirklich richtig nervig. Ich habe ganz schön geflucht. Und diese Vulkane, ich glaube, um einen Vulkan tatsächlich kennenzulernen, müsste ich rauf. Das müsste ich einfach machen. Also das Buch verschweigt das nicht. Das ist mir ganz wichtig, dass dieses Buch immer diese Schleife zieht um den Berg. Es gibt so eine schöne, ich habe das mal gelesen, dass es buddhistische Mönche gibt, deren Praxis besteht nicht darin, auf den Berg raufzusteigen, sondern immer nur ihm am Fuße zu umrunden. Weil die Berge halt was Heiliges sind.
Das wäre perfekt für mich.
Ja. Und ich glaube,
laufen finde ich schön.
Ich glaube, so habe ich mich gefühlt beim Schreiben. Als ob ich am Fuße dieser Berge wäre. Und deswegen kann ich nichts über ihre Spitze sagen.
Hm.
Und es wäre auch vermessen, das zu behaupten. Aber ich finde eh, dass das ein schöner Ansatz ist, dass man nicht immer alles bezwingen und sich zu eigen machen muss.
Ja, und wenn wir in den Schreibprozess mal kurz reingehen, das war ja dann dein zweites Buch, aber auch wieder sozusagen, naja, nicht die gleichen Themen, aber zumindest ein ähnliches Interessensgebiet, wenn man das vielleicht so sagen kann. Hattest du das Gefühl, waren die Schreibprozesse ähnlich?
Na, die waren ganz unterschiedlich, weil ich weiß noch, dass ich bei Abraum Schilfern ja einen Roman vor Augen hatte und es ist zwar sehr fragmentarisch dafür, aber also gibt's ja auch, aber ich habe quasi alle Lücken, die ich gesehen habe, mit Fiktion gefüllt.
Ja.
Und zwar ganz, ganz ohne Scheu, weil ich da nie behauptet habe, dass es irgendwie, das ist keine Reportage in dem Sinne. Und bei den Vulkanen war ja klar, ich will ja diesen tatsächlichen Phänomenen gerecht werden. Das heißt, ich muss extrem nah an der Wirklichkeit bleiben, was auch immer das jetzt heißt, aber ich kann mir quasi nichts ausdenken, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Also zum Beispiel gibt es da einen Vulkan auf Martinique, den Montagne Pelée, und da gab es ganz, ganz hartnäckig, gibt es da diese Erzählung von 3 Überlebenden. Also das war tatsächlich ein sehr schrecklicher Ausbruch und es gab da ein Kind, das in so einer Grotte überlebt hat. Es gab einen Häftling, der hinter diesen dicken Gefängnismauern schwer verletzt überlebt hat und noch irgendjemand, einen Schuster oder so, der auf einer Anhöhe war. Und tatsächlich ist das eine gute Story, ne? Aber als ich dann recherchiert habe, habe ich gemerkt, es sind vorher Leute geflohen aus dieser Stadt. Also der Ausbruch ist ja auch nicht, es ist nichts und dann bricht er aus, sondern es gibt Anzeichen, der Berg beruhigt sich mal wieder, ein paar Tage lang passiert was, dann passiert wieder nichts. Und dieser Mythos von drei Überlebenden ist quasi schriftstellerisch gesehen die tollere Geschichte, aber es ist halt, führt halt völlig an der Wirklichkeit vorbei. Das heißt, selbst wenn ich jetzt das spannend gefunden hätte, das so zu erzählen, ich hatte auch erst überlegt, die Geschichte dieses schwarzen überlebenden Häftlings zu erzählen, weil der dann noch eine sehr bewegte Lebensgeschichte in den USA hatte danach. Aber ich habe eben gemerkt, wenn ich mich dem Berg nähern will, dann muss ich eben an der Wirklichkeit dranbleiben und die sah eben einfach anders aus.
Mhm. Und wie war der Lektoratsprozess bei so einem Buch, wo man so viel, weil was ich noch weiß von den Fassungen, die ich auch gelesen habe, war dieses, es sind einfach extrem viele Quellen drin und zwar alle sehr verarbeitet, aber so, du hast halt an bestimmten Punkten, wenn du dann was beschreibst, dann hast du noch den Blick von dem drin oder noch dieses, also es ist ja eine extrem dichte Quellenarbeit, die du für jedes Kapitel gemacht hast letztlich, um dann eine Geschichte zu erzählen, die das Ganze wieder in den Hintergrund treten lässt, aber diese Quellen stecken da halt trotzdem quasi drin und müssen ja dann auch durch diese Wirklichkeitstreue rein. Wie war der Lektoratsprozess sprachlich gesehen und dann aber auch mit dieser Quellendichte umzugehen?
Also der war natürlich total anstrengend, aber also insgesamt schlussfolgernd, zusammenfassend kann ich sagen, er hat das Buch nochmal wesentlich besser gemacht, weil ich wurde quasi tatsächlich überrollt von dieser Fülle an Material. Weil selbst wenn ich ausgewählt habe, war immer noch so viel da.
Auch in den fertigen Kapiteln, die du schon geschrieben hast und eingereicht hast quasi.
Ganz viele Namen, ganz viele Ereignisse, ein Schlenker hierhin, ein Schlenker dahin. Und dass meine Lektorin dann einfach mal gesagt hat, vielleicht raus, vielleicht auch hier raus, vielleicht auch hier nochmal kürzen. Also schon allein, dass es von 9 auf 6 Kapitel ging, war wichtig, weil diese 3 Kapitel, die rausgeflogen sind, die fand ich toll. Aber da gab es viele Probleme mit denen, aber ein Problem war eben auch, dass die vom Material wirklich zerbarsten. Das war unlesbar eigentlich. Und ich wollte ja auch niemanden abschrecken. Da war es auch nicht so, dass ich sozusagen ein einfacheres Buch schreiben wollte, sondern ich wollte ein Buch, wo ich bei jedem Kapitel diesen Anknüpfungspunkt finde, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und bei diesen Kapiteln war der nicht so klar. Und dann habe ich gesagt, bevor ich jetzt die anderen Kapitel extrem einkürze und dann 9 kleinere habe, nehme ich die einfach raus, dann wird der rote Faden stärker, das ganze Buch gewinnt, obwohl es Seiten verliert. Und das war ein Teil des Lektoratsprozesses. Auch die Findung der Form am Anfang war ja schon Lektorat, wenn man so will. Und ich bin dem Verlag da wahnsinnig dankbar. Ich meine, ich bin einfach kein Thomas Mann, der 1000 Seiten einreicht und sagt, wehe, ihr streicht, da sitzt jedes Wort genau an der richtigen Stelle, sondern ich bin total froh für dieses Sparring. Ich habe dir auch oft was zu lesen gegeben und auch du hattest immer wertvolle Hinweise für mich, weil ich irgendwann auch einfach so ein bisschen blind war, geblendet. Mhm.
Gab es eigentlich in dem ganzen Prozess einen Moment, weil wir wollen ja auch immer ein bisschen quasi in den Hintergrund gehen, ne? Gab es eigentlich einen Moment, wo du mal dachtest, so ey, ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, dann mache ich ein anderes Projekt, mir ist das zu viel oder so, sozusagen so ein Tiefpunkt?
Ich hatte so viele Tiefpunkte, die aber immer eher mich noch tiefer reingezogen haben quasi. Ich weiß noch, dass mich dieses Kapitel um den verschwundenen Dichter extrem angestrengt hat, weil ich wirklich super emotional die ganze Zeit war und gleichzeitig das auch verhandeln wollte, weil ich eben überhaupt nichts romantisieren wollte. Also das war auf emotionaler Ebene körperlich total anstrengend, aber hat nur dafür gesorgt, dass ich eben weiter und weiter machen wollte. Es gab dieses Indonesien-Kapitel, wo ich plötzlich, also indonesische Schrift, das ist ja so ein Schriftzeichen, ne? Mhm. Da bin ich komplett raus. Ich gucke das an und da kann
man
alles stehen.
Einfach,
und überhaupt erstmal was rauszufinden, also du kannst das dann ja auch nicht googeln, weil du googelst ja nicht
voll,
auf Indonesisch.
Voll, ja,
so.
Total.
Und da dachte ich manchmal, das funktioniert für mich nicht, das geht nicht. Und ich habe dann doch irgendwie einen Punkt gefunden, an dem ich ansetzen konnte. Das gab's schon. Aber ich hatte jetzt auch danach ein paar Wochen, wo ich dachte, ich will nie wieder essayistisch schreiben. Das ist ja komplett anstrengend. Also ich meine fachlich essayistisch.
Ja.
Wegen der Recherche. Und das hat aber nicht lang angehalten. Also jetzt sind ein paar Wochen rum, seitdem ich das abgegeben habe. Jetzt erscheint's. Also ein paar Monate liegen da ja nur dazwischen. Und ich merke schon, ich kann wieder.
Hast wieder Lust.
Hat mich nicht nachhaltig gestört.
Ich glaube, Recherche ist auch schon was ziemlich Cooles eigentlich, ne? Also ich mag das auch total. Also ich weiß nicht, ob ich also das stelle ich mir wirklich anstrengend vor, was du auch beschrieben hast, ne? Und ich habe es ja auch gesehen in deinem Prozess, wie komplex das war, diese ganzen Sachen zusammenzubringen und an der richtigen Stelle zu haben, damit man dann darüber schreiben, uns auch noch zitieren kann.
Ja.
Aber gleichzeitig ist es ja irgendwie auch so ein Privileg vom Schreiben, dass man wirklich sich so mit irgendeinem Thema einfach beschäftigen kann und wirklich so tief reingehen kann, wo sich auch vielleicht, also es ist ja ein bisschen so Pionierarbeit, die du jetzt bei deinem Buch gemacht hast, zum Beispiel gerade dadurch, dass du eben nicht die Vulkane genommen hast, über die eh schon jeder geschrieben hat, wo es so fette, opulente Bildbände gibt und sowas, wo du dir alles, wo es Dokumentationen und so gibt, sondern dass du dir eben die rausgesucht hast, wo es noch nicht so belaufen ist, sage ich mal, und dir die angeguckt hast. Gibt es jetzt was, jetzt wo das Buch erscheint, worauf du dich besonders freust?
Ich weiß es nicht. Irgendwie ist ja für mich das Schreiben immer das Schönste daran und das ist jetzt vorbei. Ich arbeite ja auch ab und an gerade schon an neuen Sachen, einfach um so ein bisschen diese Wartezeit, ne, die bis jetzt anhielt, zu verkürzen. Ich habe ein paar Lesungen und auf die freue ich mich natürlich. Aber irgendwie war das Schönste tatsächlich alleine zu sein, zu Hause alleine zu sein mit diesen Vulkanen und mich da so völlig drin zu verlieren irgendwie. Und ich finde das total schön, darüber zu sprechen, weil ich ja natürlich hoffe, dass ganz viele Leute das lesen und dass denen so ähnlich geht dann beim Lesen, wie mir das beim Schreiben ging. Und gleichzeitig, sind Lesungen auch so aufreibend, weil man dann plötzlich so mit, so wie so, naja, wie so bei so einer Operation irgendwie so offen da liegt und alle gucken rein und so weiter und wollen irgendwas wissen. Das ist schon dann auch anstrengend. Also ich glaube, ich freue mich vor allem, wenn Leute mir sagen, dass sie es mögen, wenn sie es gelesen haben. Diese persönlichen Rückmeldungen finde ich eigentlich am tollsten. Und ich will natürlich auch einen Preis. Ist klar.
Was, in welchem Bereich, was erwartest du?
Auch irgendwas Hochdotiertes fände ich schön.
kann ich schaden, ne?
Ja, vielleicht sollte ich mal meine Freunde im Literaturbetrieb bemühen. Thomas Mann hat das
ja,
auch
ja.
so gemacht.
Ja, also, ne, also du musst gesagt, jetzt offene Eigenwerbung betreiben. So bitte. Und dann noch überlegen, wer vielleicht auch noch eine Chance auf den Preis hätte und dann denen so ein bisschen schlecht machen natürlich.
Ja,
ne?
Genau so. Das ist
also,
meine Art.
Ja, das passt dann zu dir. Also ich denke, das ist ein gutes Schlusswort einfach. Ne? Da merkt man nochmal so deine sympathische Art.
Da kommt
so, und das verkauft
Art
auch das Buch einfach viel, viel, viel besser, ne, als ich das jetzt irgendwie könnte. Nein, es ist wirklich ein fantastisches Buch. Ich finde, was ich so mochte, auch als ich es gelesen habe, ist so dieses einfach auch ein Buch zu lesen, was es so noch nicht so viel gibt. Also weißt du, was ich meine? Also das war irgendwie so ein Buch, ich hatte so eine Art von Buch einfach noch nicht gelesen und ich glaube, das ist immer was total Schönes, wenn man sich auf eine Welt einlassen kann, auf eine Art, die, wie man sie noch nicht kennt. Und die Art, wie du sozusagen Natur, Vulkane verbindest mit Geschichten und jede Geschichte aber auch wiederum anders ist. Das heißt, es ist ja nicht so, es gibt auch nicht ein Muster. Man kann das nicht so klar festmachen, dass man sagt, okay, es gibt immer eine Figur, die versucht, auf den Vulkan zu kommen und hat dann verschiedene Schwierigkeiten und stirbt vielleicht dabei oder nicht. Es gibt auch nicht immer nur, es gibt Schriftsteller, es gibt aber auch Leute, die da leben und sozusagen Teil des von einem Stamm sind oder so. Also es gibt so alle möglichen Figuren, alle möglichen Leben, die irgendwie mit den Vulkanen in Verbindung stehen. Und ich finde diese Mischung einfach auch extrem gelungen. Und das Buch sieht auch total fantastisch aus. Wie war das eigentlich von der Gestaltung her für dich, als du da die Vorschläge gekriegt hast oder wie lief das ab?
Na, ich war völlig aus dem Häuschen, weil ich dachte, das sieht ja so genial aus. Ich hoffe einfach, dass ganz viele Leute, ich glaube, das braucht das Buch auch, die mit dem Thema Vulkane jetzt nicht so viel anfangen können. Ich meine, wer läuft rum und sagt, ja, Vulkane sind voll mein Ding. Also ich persönlich habe das jetzt noch nicht erlebt, außer bei mir selber. Und deswegen dachte ich, okay, das Cover sieht super aus, das ist richtig, richtig gut.
Ja.
Weil ich möchte schon, dass Leute das auch in die Hand nehmen.
Und der Titel ist auch super. Und ich würde quasi am Ende sagen, das ist genauso gut, wie es aussieht.
Yes!
Ne?
Danke!
Und lest es alle und geht zu den Veranstaltungen.
Ja, wir können mal eine Liste machen und die bei Instagram mit reinstellen.
Unbedingt. Was vom Tage übrig blieb. So, Lynn, wir wollen zum Abschied nochmal an wen erinnern heute. Und zwar an jemanden, der am 2. Oktober 1904 in Berkhamsted, Hertfordshire, geboren ist. Das heißt, genau an dem Tag, an dem dein Buch rauskommt, nur ein paar Jahre später oder früher in dem Fall. Und zwar geht es um Graham Greene. Wieder so eine britische Schriftstellerbiografie, dachte ich, Lynn. Also da gibt es wirklich wie so ein Muster. Wir haben ja über D.H. Lawrence schon gesprochen, viel über Orwell. Und ja, diese Typen, die haben irgendwie alle relativ ähnliche Laufbahnen gehabt, auf die eine oder andere Weise. Lass
mich raten, das ist wieder eine Lehrerin im Spiel. Irgendwie
es gibt was
einen
mit Lernen.
Bergbau.
Ja, es gibt was mit Spionage auch wieder, weil irgendwie um dieses erste, zweite Weltkrieg rum, da sind irgendwie alle Schriftsteller mal in die Spionage abgewandert, hat man so das Gefühl.
Ja,
oder hatten mal was damit zu tun oder wurden verdächtig, genau. Also gut, steigen wir direkt ein. Der Vater, Charles Green, war Direktor der örtlichen Schule. Also da haben wir schon mal den Lehreranteil. Die Mutter Marion Green entfernt, übrigens mit Robert Louis Stevenson von Die Schatzinsel verwandt.
Mhm.
Genau. Und die hatte vier, also die war zu Hause und die hatten fünf Kinder. Und Green war das vierte von fünf Kindern. Und der ging einige Jahre auf die Schule seines Vaters. Dann hat er aber versucht, von da abzuhauen und daraufhin haben sie ihn, und das fand ich auch so eine krasse Sache, die haben ihn nach London geschickt für Psychoanalyse und der hat dann bei seinem Psychoanalytiker gewohnt. Irgendwie auch so eine
strange,
crazy Geschichte,
ja,
ne? Und dann auch vor allem als junger Mensch, weißt du, so, also, ja, interessant.
Erstmal schön von zu Hause
weggeschickt. Erstmal schön beim Psychoanalytiker wohnen, der dann auch dich die ganze Zeit anguckt. Gut, dann hat er aber wieder so Klassiker, ans College gehen, in Oxford, Balliol College in dem Fall, und Geschichte studieren. Was macht man so? Gell? Dann 1926 konvertierte er von der anglikanischen Kirche zum Katholizismus, und zwar, weil er seine Frau kennengelernt hatte, seine zukünftige Vivian Devereux Browning, und der verdankte er quasi sozusagen die Abkehr von der anglikanischen Kirche hin zum Katholizismus, die war katholisch, und 1927 heirateten die beiden. Später bezeichnete er sich als katholischen Atheisten. Der Katholizismus, auch mit seinen Themen von Sünde und so, ne, spielt eine Riesenrolle, aber er sagt, es fiel ihm einfach schwer, an Gott zu glauben, so.
Ja.
Aber eigentlich quasi war der Katholizismus schon wichtig für ihn. Nach der Uni arbeitete er als Journalist, auch das kennen wir zur Genüge, unter anderem bei der Times. Er veröffentlichte, wie D.H. Lawrence, zunächst ein Band mit kürzeren Texten, in seinem Fall waren das Gedichte, und der hieß Babbling April, also irgendwie, ja, interessanter Titel. 1929 erschien dann sein erster Roman, The Man Within, auf Deutsch Zwiespalt der Seele, also so hieß der deutsche Titel von dem Buch, das ist nicht die direkte Übersetzung. Und dann, weil der Roman so ein bisschen, der war halt da, der war jetzt kein Riesenerfolg, aber Green dachte, okay, ich gehe jetzt mal weiter. Dann ist er von der Times weggegangen und ging zum Spectator und arbeitete dort als Literatur- und Filmkritiker. Auch wieder eine krasse Parallele zum Beispiel auch zu Orwell. Also irgendwie, ne, dieses journalistische Arbeiten, ja, da gab es damals halt noch Geld für. So, deswegen konntest du damit halt gut Geld verdienen, um dir deinen Unterhalt zu verdienen. Wie bei Lawrence reiste Green in den nächsten drei Dekaden viel. Unter anderem hat er als Journalist eben gearbeitet, ja, und deswegen konnte er dann alle möglichen Orte der Welt reisen, und viele dieser Orte, die er besuchte, wurden später zu Schauplätzen in seinen Romanen, und häufig waren das eben die Krisengebiete der jeweiligen Zeit. Also gerade, der ist auch ganz viel gereist nach dem Zweiten Weltkrieg, als so diese ganzen Kolonien angefangen haben, für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen, und dann war er oft in diesen Ländern, ne, und die spielten dann eben auch eine Rolle. 1932, nachdem er drei Romane veröffentlicht hatte, schaffte er mit dem Orient Express seinen Durchbruch. Das erinnert natürlich krass an Agatha Christie.
Ich war gerade auch ganz kurz
es
so
ist,
verwirrt.
Ja, ja, total. Es ist nicht der Agatha Christie-Roman Mord im Orient Express, aber es ist irgendwie, klingt ein bisschen ähnlich, weil es gibt eine Reihe von Figuren, die sich miteinander und ihren Problemen herumschlagen, während sie eben im Zug von England nach Istanbul fahren. Es gibt, glaube ich, nicht so diesen Mordfall, aber genau, sehr viel Ähnlichkeit. Und er selber nannte das Buch und die Bücher, die er in der Folge schrieb, Entertainments. Also sozusagen, ich schreibe hier unterhaltende Literatur, aber mit Anspruch halt war so sein Ding. Und während des Zweiten Weltkriegs gab es eine Phase, in der er als fürs Außenministerium arbeitete, unter anderem in Freetown, Sierra Leone, wo er dann auch darüber schrieb. Also der war wirklich an einigen Stellen unterwegs, jetzt nicht so nicht irgendwie in Lissabon und in Paris, sondern wirklich weiter weg, sagen wir es mal so. Und das schlägt sich auch in seiner Literatur wieder. Ich glaube, so dieses leicht Exotische war schon auch was ihn zum Bestsellerautor nochmal gemacht hat, zusätzlich, ne, dass Leute dann so wussten, da können wir über das und das lesen. 1947, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, war er schon von seiner Frau verlassen worden. Gründe: sein Alkoholismus, seine Affären und Bordellbesuche. Also der war ein guter Katholik, notorisch untreu. Und das Interessante ist aber, auch da gut zum Katholizismus passend, die beiden sind trotzdem bis zu seinem Tod verheiratet geblieben. Also, ne, nicht, dass das sozusagen der Schein nach außen, der ist schon wichtig,
ja, und
bei
auch
allem,
ne,
was man nach
der
innen
heilige
macht.
Schein ist wichtig, weil geschieden wird nicht.
Genau, geschieden wird nicht. Zu seinen Werken, also Themen bei ihm sind eben, ich hatte das schon gesagt, das ist auch eng teilweise mit dem Katholizismus verbunden. Glaube, Zweifel, Sünde, Erlösung, Loyalität, Verrat, Schuld, Gewissenskonflikte, ne? Da ist man irgendwie tief drin in diesen ganzen Themen und das ist das, was ihn interessiert hat. Und er hat aber, und das ist vielleicht das Interessante, ich hatte Entertainments erwähnt, diese Themen in Genre-Literatur immer verpackt. Also diese großen Fragen spielen eine Rolle in Abenteuergeschichten, Spionagegeschichten, Kriminalromanen und so weiter. Was er auch oft gemacht hat, ist den Kolonialismus thematisiert und die politischen Spannungen in internationalen Krisengebieten. Da kommen wir wieder zu seinen Reisen, also Haiti, Kuba, Vietnam, Belgisch-Kongo. Und dabei hat er aber, glaube ich, schon einen relativ fortschrittlichen Blick. Er war ja als Journalist da gewesen und hatte halt diese Sachen wirklich aus nächster Nähe beobachtet und schreibt dann darüber. Ne? Also es ist jetzt nicht so der Engländer, der irgendwie da sitzt und darüber über irgendeinen Fantasie-Kolonialgebiete schreibt oder sowas. Seine Romane sind aber bekannt vor allem auch für ihre schäbige, triste Atmosphäre. Also es ist alles ziemlich düster und es gibt tatsächlich einen Begriff, der dafür geprägt wurde, nämlich Greenland. Greenland.
Wow.
Und das ist quasi, ja, das ist diese triste Graham Greene Atmosphäre. Also diese Bücher kamen auch wirklich, ich glaube jährlich kam da eins raus oder so, ne? Da war auch so ein Problem.
Das ist doch das, was, wenn ein Wort nach dir entwickelt wird.
Ja, ja.
Dann
so wie Kafkaesque und ja. Ne, so diese ganzen, ja, total. Noch zu Lebzeiten war Greene einer der meistgelesenen britischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und einige seiner Bestseller waren zum Beispiel das Buch Das Ende einer Affäre, Das Herz aller Dinge oder Der stille Amerikaner. Merkmale für sein Schreiben waren eben sein besonderes Auge fürs Detail, sehr gute Dialoge. Greene war, ja lange hatte der auch als Filmkritiker gearbeitet und die Bücher waren stark vom Kino auch beeinflusst in seinem Schreiben. Ne, da ging es voran, sagen wir es mal so. auch im Genre eben. Ne? Das ist, glaube ich, auch dieser Appeal, wenn man das so sagen will, oder dieses Besondere bei ihm, glaube ich, ist wirklich diese krassen Themen, und dann aber trotzdem eine gute Geschichte erzählen zu können, ne? Und das da so zu verpacken. Neben Romane schrieb er auch alles andere, also Stücke, Drehbücher, Erzählungen, Essays und Kinderbücher. Und ähnlich wie ein anderer großer britischer Schriftsteller, der so Genre-Literatur schrieb, nämlich John le Carré, hielt Greene sein Privatleben extrem bedeckt. Auch wenn er da diese ganzen Affären hatte, das meiste, man wusste, dass er die hatte, aber man wusste sonst nicht viel. Und es gibt Spekulationen, dass er während und nach dem Zweiten Weltkrieg weiter für den britischen Geheimdienst arbeitete. Das heißt, hier haben wir wieder unseren Geheimanteil. Sein Lebensabend verbrachte er wie Thomas Mann und ganz viele andere in der Schweiz, weil da konnte man Steuern sparen. Und er traf sich bis zu dessen Tod, weil Greene starb erst Jahre später, immer wieder mit Charlie Chaplin, der eben auch in der Schweiz war und die verstanden sich ganz gut, kann man sich vorstellen. Beide interessierten sich für Filme. 1991 starb er dann mit 86 Jahren an Leukämie und ist auch in der Schweiz beerdigt. Und noch eine kleine Anekdote oder ein interessanter Fall sozusagen zum Abschluss. Greene wurde zu einem ziemlich scharfen, also als Journalist, der da diese ganzen Kolonien und ehemaligen Kolonien und diese Gebiete gesehen hatte, wurde er zu einem ziemlich scharfen Kritiker der US-Außenpolitik und unterstützte unter anderem in Kuba oder Kuba betreffend die Politik von Fidel Castro. Und er hat den Roman geschrieben, Der stille Amerikaner, ich hatte ihn schon erwähnt, 1955, und da übt er implizit sehr scharfe Kritik an der US-Außenpolitik in Indochina. Und das Buch wurde in den USA weithin als anti-amerikanisch kritisiert und zusammen mit anderen US-kritischen Äußerungen, die Greene getätigt hat, war das Anlass dafür, dass er von den 1950er Jahren bis zu seinem Tod 1991 praktisch durchgehend unter Überwachung durch US-Geheimdienste stand, was allerdings erst im Jahr 2002 bekannt wurde.
Das ist ja erstaunlich, dass er sowohl für den Geheimdienst vielleicht gearbeitet hat, der Briten, und dann aber auch beobachtet wurde. Das finde ich immer skurril irgendwie.
Ich finde, das zeigt auch nochmal so ein bisschen, dass die Amerikaner schon sehr, sagen wir mal so, Leute, die ihnen kritisch gesonnen sind, also und kritisch gesonnen ist sehr weit gefasst, dazu gehörten auch Martin Luther King oder andere, ne, immer extrem lange vom Geheimdienst dann überwachen lassen, weißt du? Also so einfach der hat ja jetzt nicht irgendwie gesagt, die sollen die Revolution starten oder sowas gegen die Amerikaner oder Amerika kaputt machen, sondern er hat einfach kritisiert, wie sie sich in der Welt verhalten, ne? Und ja, manchmal wünscht man sich, es gäbe, manchmal bei solchen Leuten denke ich mir da manchmal, es wäre schön, wenn die heute noch da wären, dann könnten die immer so Interviews geben, wo sie den ganzen Scheiß, der gerade in Amerika passiert, nochmal einordnen oder nochmal so aus eigenen.
Ja, und dann machen sie es und kriegen Todesdrohungen. Erfahrung. Das ist wirklich wild im Moment. Aber da sieht man ja auch, dass sich der Umgang der USA mit Kritik
Das ist bestimmte Aspekte, davon gab es immer schon und bestimmte Aspekte sind leider neu und schlimmer. Und lass uns aber anstoßen auf Graham Greene.
Auf Graham Greene. Und bis nächste Woche, Jürgen.
Bis nächste Woche, Lynn.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.